Politik und Kommunikation. Der Wahlkampf-Podcast.
Die Lehren aus der Bundestagswahl. Der Sieg der Umfrageinstitute, was bringt Wahlkampf noch? Wie gewinnt die Mitte die Jugend für sich? Und ganz schnell eine neue Regierung bilden, wie geht das überhaupt? Am Sonntag hat Deutschland gewählt und ich gehe jetzt einmal kurz durch die Ergebnisse durch. Für den Kontext, die Union kommt auf 28,5% und gewinnt die Wahl. Die AfD wird mit 20,8% zweitstärkste Kraft. Die SPD erlebt ihr historisch schlechtestes Ergebnis mit 16,4%. Die Grünen schwächeln mit 11,6% und die Linke überrascht mit 8,8%. Die FDP fliegt aus dem Bundestag und für Sarah Wagenknechts TV-Karriere ändert sich fast nichts. Das BSB zieht nicht ins Parlament ein, sie hat weiterhin viel Zeit. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Mit mir sprechen wie immer Vigan Salazar, Kommunikationsberater und Unionsnah. Hallo Vigan.
Hallo Konrad.
Caio Wasserhöfel, immer wieder SPD-Wahlkampfmanager und Wahlkampfexperte. Hallo Caio.
Hallo Konrad.
Und Torben Werner, Herausgeber von Politik und Kommunikation. Hallo Torben.
Hallo Konrad.
Springen wir rein. Die Union hat die Wahl gewonnen. Friedrich Merz hat in seiner Siegesrede ja gestattet, dass Rambo-Zambo im Adenauerhaus stattfindet. Ihr wart auch fleißig unterwegs. Vielleicht gehen wir mal eine kleine Runde. Beginnt mit Caio. Wozu geht man auf Wahlpartys und was habt ihr erlebt?
Naja, um sich zu freuen oder die Katastrophe gemeinsam zu verarbeiten. Ich selber habe eine Wahlparty in der Agentur gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen und einer Reihe von Kundinnen und Kunden und haben uns das so angeschaut und darüber gesprochen. Und mein alter Chef war auch da, darüber habe ich mich sehr gefreut und haben sozusagen in gedämpfter Realitätsstimmung das Ganze angeschaut.
Ihr habt ja Zeit gehabt, euch emotional auch vorzubereiten. Hast du extra ein bisschen mehr Alkohol bestellt?
Das war eine Menge da, aber es ist sehr viel übrig geblieben. Von daher, also die Stimmung, sich jetzt besinnungslos zu trinken, war jetzt auch nicht. Das ist ja auch gut, dass das vielleicht heutzutage anders abläuft, als man das auch noch den Schwarz-Weiß Fotos von Darchinger über die Bonner Republik noch sehen kann.
Vigan, bei der Union war die Stimmung ein bisschen besser?
Die war schwer zu beschreiben. Die war gut, aber dann auch so ein bisschen matt. Ne? Also das ist, ich glaube, alle haben sich gefreut, dass es die Option gibt oder den Regierungsauftrag gibt, den Auftrag, eine Regierung zu führen. Es war aber eher, fühlte sich aber eher nach einem 2-1 Arbeitssieg an, als nach einem 4-0 mit irgendwelchen Kabinettstückchen noch dabei. Also Und in der Summe okay. Je später der Abend wurde, umso mehr wurde analysiert.
Torben, hast du Hopping gemacht?
Ich war angemeldet für SPD, CDU und FDP und lag aber krank im Bett und habe mir auf dem iPad, dem Handy und dem TV-Gerät auf drei Bildschirmen alles angeguckt, was auch ganz okay war. Aber ein bisschen FOMO, als ich die Bilder um 18 Uhr aus den Wahlzentralen gesehen
habe. Kann ich mich anschließen? Ich habe die Wahlanalyse mit meinem Baby auf dem iPad gemacht. Er hat kommentiert, ich habe kommentiert. Nächstes Mal klappt es vielleicht. Da lasse ich ihn aber zu Hause. Worüber wir unbedingt auch sprechen müssen, ist, wir hatten ja im Wahlkampf auch die Situation, die Wahlergebnisse waren betoniert. Dieser Begriff ist nicht nur hier im Wahlkampf-Podcast gefallen, sondern tatsächlich an vielen Stellen, auch im Gespräch mit vielen Leuten, die ich geführt habe. Am Ende ist ein Wahlergebnis herausgekommen, das neben dem, das aus den Umfragen direkt eigentlich rauskam. Also es war keine große Überraschung. Wir haben die February Surprise vielleicht im ganz Kleinen gesehen mit dem Wahlerfolg der Linkspartei. Aber ansonsten ist ja doch alles relativ gleich geblieben. Und dann wirft das natürlich die Frage auf, Torben, was bringt Wahlkampf dann überhaupt noch?
Ja, du hast es ja in deiner Anmoderation schon ein bisschen angeteasert, indem du gesagt hast, dass wie erreicht man die jungen Wähler heute noch? Und wenn wir einen Swing sehen, den du jetzt ja gerade auch anmoderiert hast, bei den Linken, da war ja dann doch ganz schön Bewegung in den letzten zwei Monaten noch drin. Ich glaube, zum Ergebnis dann 3-4% noch Veränderung drin, dann da sicherlich, weil sie es geschafft haben, Jungwähler und wahrscheinlich auch linke Wähler aus SPD und Grüne für sich zu mobilisieren, aber vor allen Dingen die Jungwähler. Und ich denke, vielleicht sollten sich Wahlkämpfe in Zukunft mehr Gedanken noch darüber machen, welche Milieus man mit welchen Messages erreichen möchte. Also wir haben wieder sehr generische Wahlkämpfe Wahlkampagnen erlebt. Ich glaube, da müssen sich Parteien noch mehr Gedanken machen, wie sie ihre Zielgruppen besser segmentiert ansprechen. Und das hat die Linke geschafft und deswegen sind sie am Ende mit 8,8%, glaube ich, übers Ziel gelaufen. Also zumindest bei den Jungwählern haben sie es geschafft.
Schon während ich die Frage gestellt habe, hat sich Kayo gemeldet. Du hast dir natürlich auch vom Berufswegen, weil du ja wirklich auch in Wahlkämpfen viel gearbeitet hast, Gedanken gemacht. Was hältst du von dem Wahlkampf, den wir gesehen haben und dem Effekt, den er hatte?
Also generell oder grundsätzlich glaube ich eigentlich, dass man zwischen geschlossenen und offenen Wahlkampfsituationen unterscheiden muss. So habe ich das eigentlich über die Jahre immer erlebt. Es gibt Wahlkämpfe, wo man weiß, hier ist eine Menge zu bewegen. Hier kann man auch grundsätzlich Dinge nochmal umdrehen. Das war im Wahlkampf beispielsweise 2002 der Fall, wo die SPD lange auch zurückgelegen hat und dann im Sommer der Trend auch kam. Das war im Wahlkampf 2005 in Maßen der Fall, wo man ja von einer sehr bescheidenen Ausgangslage praktisch dann am Ende fast Kopf an Kopf gelegen hat. Wir hatten geschlossene Wahlkampfsituationen, das war für mich der Wahlkampf 2009, und wir hatten offene Situationen mit dem Rausgehen von Frau Merkel 2021 und dem Wahlsieg von Olaf Scholz. Ich habe auf diese Wahl 2025 immer geschaut und gedacht, es ist eine geschlossene Wahlkampfsituation. Es ist hermetisch, weil natürlich der Abschwung der SPD schon sehr früh angefangen hat. Der hat im April 2022 angefangen, wenn man sich mal die Umfragewerte anschaut. Das war damals beginnend mit dem Scheitern der Impfpflicht und dann gingen die ganzen Konflikte richtig los, auch innerhalb der Koalition. Und dann auch schon sehr, sehr lange, eigentlich seit, ich sag mal, 23, dann in den Mitte 15, 16, 17er Bereich. So, und von daher gibt es manchmal Erwartungen an Wahlkämpfe und an Instrumente von Wahlkämpfen, die sind absurd. Ja, also wenn die Stimmung, die Haltung so tief und so verfestigt sind, dann ist das den Leuten ziemlich schnuppe, wie ein Plakat aussieht. Natürlich müssen Plakate professionell sein oder wie eine Social-Media-Kampagne läuft. Das kann alles irgendwie nochmal ein bisschen was verändern, aber das kann nicht grundlegend Verhältnisse verändern. Wenn ich in einer hermetischen Situation bin als Partei, dann muss ich den Tisch umschmeißen, um die Verhältnisse nochmal zum Tanzen zu. Und die einzige Wildcard, die es da gegeben hat, wäre natürlich im November die Kandidatenentscheidung gewesen. Ich glaube nicht, dass dann mit einem Wechsel zu Pistorius sozusagen eine Kausalkette in Gang gekommen wäre, wo man auf Platz 1 gelandet wäre, weil natürlich die Union sich darauf auch eingestellt hätte und es eine ganze Menge an Gegenkampagnen gegeben hätte. Und es ist auch nicht so einfach, einen amtierenden Kanzler mal eben sozusagen zu sagen, jetzt ist hier das Spiel zu Ende. Aber wenn man nüchtern drauf schaut, dann war das die einzige offene Situation. So. Diese Entscheidung ist kollektiv getroffen worden. Das muss man einfach mal so sagen. Da ist nicht irgendwie ein Ner oder ein Ne, sondern da sind viele im Grunde genommen ja dann auch involviert. Aber letztendlich auch eine Entscheidung beim Bundeskanzler selber. Und das ist der zentrale Punkt, zu sagen, ich gehe da nochmal rein. Und auch bei Leuten, ich sag mal, im engeren Umfeld, die das auch so gesehen haben, man kann das nochmal drehen. Und das ist natürlich ein Maß auch von Realitätsverdrängung. Ich benutze mal jetzt diesen harten Begriff, der schon länger zu sehen war. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Generalkritik an der ganzen Geschichte, weil es gab keine Zwangsläufigkeit, dass diese Ampel so scheitert. Da haben alle Beteiligten dran sozusagen gearbeitet, Grüne, FDP und auch natürlich die SPD. Das kann man nicht einfach irgendwie einer Gruppe dahinschieben. Und das hat zu einer Lage geführt, wo die drei Personen in der Spitze für die Ampelparteien angetreten sind, die einfach für das Schlamassel auch verantwortlich gemacht werden. Und jetzt kann man im Umkehrschluss sagen, und deswegen verstehe ich auch die gedämpfte Partylaune, die im Adenauerhaus gewesen ist, dass natürlich bei der Ausgangslage aus Sicht der Union keine geschlossene Wahlkampflage war, sondern schon eine etwas offenere. So. Der Drops ist aber jetzt gelutscht. Ich bin froh, dass durch eine hohe Wahlbeteiligung das eingetreten ist, was wir letzte Woche auch schon mal besprochen haben, dass man eben, dass es einen Beitrag dazu geleistet hat, eine handlungsfähige Zweierkoalition zu bilden. Und ich hoffe, die kriegen das jetzt schnell auf die Kette, zügig. Und ich hoffe auch, dass die verstehen, dass man da miteinander gut zusammenarbeiten muss und auch Neues entwickeln muss und nicht einfach nur, ich sag mal, Konsens-Dissens-Listen der Grundsatzpositionen austauschen darf. Das wird nicht funktionieren und das hoffe ich, dass das klar ist bei den Beteiligten und die das auch dementsprechend angehen.
Darüber wird auch hier noch zu sprechen sein in dieser Runde, aber zunächst Wiegand, Kai sprach ja gerade an, es gibt diese Situation, wo man den Tisch umschmeißt. Ein weiterer Moment, wo das versucht wurde, war ja die Asyldebatte und der Antrag im Bundestag mit der CDU. Am Ende hat man gesehen, dass ich glaube ungefähr 800.000 Unionswähler zur AfD rübergewandert sind, dafür aber auch viele Unionswähler aus dem Nichtwählerlager rüber
gezogen wurde. Das heißt, die Resonanz ist etwas gemischt, aber am Ende viel bewegt hat sich ja dann eigentlich nicht, außer dass es für die Union sachte nach unten ging. Wie würdest du jetzt auch im Wissen mit Blick auf die Ergebnisse einschätzen, was für eine Situation war das? Also wurde da wirklich ein Tisch umgeschmissen oder hat am Ende einfach nur die Linke auf dem Tisch getanzt?
Vielleicht wurde der Tisch für die Linken gedeckt. Das könnte sein, ne? Aber ich glaube, es gibt ja zwei Lesarten zu der Fragestellung. Jenseits des Inhaltlichen, ne? Man kann debattieren darüber, ist es inhaltlich richtig, das zu machen? Das andere ist es wahlkampftechnisch richtig, das zu machen. Und ich würde mich mal jetzt auf das Wahlkampftechnische fokussieren. Und da ist eine Lesart zu sagen, wir waren hier Union war im Sinkflug und Klammer auf, man könnte sagen, so schnell muss man sich nicht nervös machen lassen von einer oder zwei Umfragen, die unter 30 sind, aber es ging der Trend 30 und es war richtig, das Thema zu besetzen und es war richtig, das zu besetzen auch, weil sonst die AfD weiter hochgegangen wäre und die Union weiter runter. Das ist eine Lesart. Die andere Lesart ist, hätte man es sein lassen können oder nach den fünf Punkten bleiben. Ne? Ich bin da unentschieden, denn am Ende werden wir es nicht messen können. Aber ich glaube, interessant ist hier auch, ne, Kai, du sprachst ja von der offenen oder geschlossenen Situation. Friedrich Merz hatte auch eine Decke. Ne? Das war auch, ich sage auch bewusst, es ist auch kandidatenbezogen, dass es eine Decke gibt. Ne? Das ist bei der SPD auch nicht anders. Und da konnte man viel machen, aber es ging nicht an diese Decke ran und sag mal, es wurde auch nicht entsprechend da rangegangen. Bei der Wahlbeteiligung dachte ich mir zwischendrin am Wahlabend, war das hilfreich oder nicht? Oder können wir uns nochmal die asymmetrische Demobilisierung anschauen oder ein neues Wort dafür finden? Schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist keine Option mehr, weil die AfD und so weiter so mobilisieren und für ihre Nichtwähler mobilisieren, da müssen die Parteien der Mitte das entsprechend machen. Und zur Fragestellung, wozu braucht es Wahlkampf noch? Also wenn man jetzt gar keinen macht, ne, also jetzt gar keine Sachen macht, dann kriegt man dann kommt man gar nicht erst an seine Decke. Aber ich glaube, das war strukturell schwierig. Eine Zahl fand ich sehr interessant am Wahlabend. Da wurde beim Thema Migration gefragt, so wem man die Probleme zuschreibt. Und da war die Union bei mehr als 50% der Problemzuschreibung. Und da liegt auch natürlich ein Problem, wenn man dann das Thema besetzt, die Lösung meint vorzugeben, aber die Glaubwürdigkeit halt nicht hat, weil man halt nur diese 3 Jahre in Opposition war, aber die ganze Ursache und so einem wahrscheinlich auch zu Recht auch zur Last gelegt.
Kaio? Ich hatte eine naive Hoffnung, also ich wusste, dass sie naiv ist und dass das so nicht eintreten wird im Herbst. Und hatte so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht versteht man in der Union, dass ein Wahlkampf, der polarisiert zwischen Union und SPD, das Allerbeste ist und dass man die Themen auch entsprechend setzt. Und um damit, ich sag mal, der AfD auch den Raum zu nehmen, weil man kann diesen Wettlauf bei dem Thema Migration nie gewinnen, weil man sieht es ja jetzt auch wieder mit den AfD-Wahlergebnissen in Ostdeutschland. Und wenn man das korreliert mit dem Anteil von Menschen mit migrantischen Hintergründen, 6-7, 8% oder so, und Wahlergebnisse, wo man irgendwie bei 40-50% zum Teil ist, das hat ja mit den Realitäten gar nichts zu tun. Und das hat sich vollkommen freigesetzt, sage ich jetzt mal, so die Art und Weise, wie über das Thema diskutiert wird und wie es medial auch begleitet. Und deswegen nochmal zurück, die Hoffnung ist jetzt aber naiv, dass die ein paar Sachen nach vereinbaren, alles geschenkt, wird passieren, aber dass sie dann eben in neuen Themenfeldern agieren und dass die Medien, die ein Interesse daran haben, dass diese Republik demokratisch stabil bleibt, da auch ein bisschen mithelfen, dass da der Groschen mal langsam fällt, das erhoffe ich.
Tom, du hast ja schon angesprochen, dass Wahlkämpfe sich immer noch lohnen, weil man gesehen hat, wie viel gerade bei der jungen Wählergruppe so geht. Da ist ja eine Umfrage oder ein Ergebnis in der Altersgruppe gerade der 18- bis 25-Jährigen wirklich viel rumgegangen, wo die Linkspartei gewonnen hat. Was ich ein bisschen weniger gesehen habe, aber eigentlich auch sehr relevant finde, ist, dass von der Altersgruppe 25 bis 45 die AfD Nummer 1 geworden ist. Also gerade die Gruppe, die jetzt im Berufsleben durchstartet, die in den nächsten 10, 15 Jahren auch für die Wohlstandserhaltung in seinem Land verantwortlich ist, da ist die AfD Nummer 1 geworden. Und jetzt fragen sich natürlich alle, was ist da los? Die Kurzantwort ist ja immer TikTok. Also Heidi Reicheneck hat einen guten Rant gemacht, ein bisschen mit den Silberlocken getanzt und schon geht es hoch auf 8,8%. Jetzt wissen die Frage, was bedeutet das jetzt für die politische Kommunikation einmal der Regierung, die sich jetzt bildet, aber auch der Parteien? Denn eine Sache würde ich jetzt mal behaupten, ist ja auch klar, dass eine Partei, die auch auf die alten Altersgruppen spielt, die am Ende sehr wichtig und gewichtig auch in unserem Land sind. Also ein Friedrich Merz kann ja eigentlich keine TikTok-Tänze machen, oder?
Nee, kann er nicht. Aber das ist ja, glaube ich, gerade die Herausforderung, über die sich in den kommenden 4 Jahren die parteizentralen Gedanken machen müssen. Vor allen Dingen die Parteien in der Mitte, die sich als staatstragend verstehen. Das gilt vor allen Dingen natürlich auch für SPD und CDU. Aber auch die Grünen haben es nicht mehr geschafft. Das hat ja am Wahlabend Robert Habeck auch mehrfach betont. Mit ihren eher staatstragenden Messages haben sie Menschen verloren, an die Linke vor allen Dingen. Es wird eine große Herausforderung, junge Menschen, die wahrscheinlich erreichbarer sind für Positionen und Forderungen der Randparteien, weil sie einfach more catchy sind und auch wahrscheinlich auf TikTok und in Social Media besser funktionieren, wieder zu erreichen. Ich habe da auch keine Antwort, wie man das verbunden gekriegt, auf der einen Seite staatstragend zu sein, verantwortungsvoll zu agieren und alle Menschen im Blick zu haben in der Gesellschaft und auf der anderen Seite aber diese jungen Menschen zu erreichen. Also es ist die Aufgabe werden sich SPD, CDU, aber auch Grüne, auch die FDP hat ja massiv verloren. Ich glaube, da war der Swing dann vor allen Dingen der jüngeren Wähler Richtung AfD. Die muss beantwortet werden. Ansonsten verlieren wir jetzt von Jahr zu Jahr Generationen an jungen Wählern, an wahrscheinlich eher extremere Parteien. Ich glaube nicht, dass die automatisch zurückkommen. Und jetzt komme ich auf deinen Ausgangspunkt, weil dass die Kohorte der 25- bis 40-Jährigen bei der AfD überwiegend landen, scheint ja eine Fortsetzung dessen zu sein. Also das sind ja auch Menschen, die auch mit Social Media groß geworden sind, die auch noch in TikTok drin hängen, die auch noch auf Insta unterwegs sind. Also und irgendwoher müssen ja auch die 20% plus, die AfD geholt hat, herkommen. Also da sind die natürlich. Und das ist eine Frage, die wird man sich beantworten müssen. Also wie erreichen wir diese Menschen, die vielleicht für komplexere, längere oder gesamtgesellschaftliche Kommunikation so nicht erreichbar sind oder weniger erreichbar scheinen. Das hat sich auch 2021 gezeigt. Da waren es ja auch die etwas fancy FDP-Kampagne, die Jungen erreicht hat. Die Grünen natürlich sehr stark umweltbewegt damals noch. Das müssen die Parteien hinkriegen, ansonsten verlieren wir die.
Rettungsleitstelle, was ist Ihr Notfall?
Es brennt.
Und wo genau?
Überall.
Überall. Können Sie es ein wenig genauer sagen?
Bau- und Metallbranche, Exporte, Autoindustrie, Chemie, Landwirtschaft.
Sind Menschen in Gefahr?
Ja, 46 Millionen Erwerbstätige.
Und wie können wir helfen?
Wir brauchen eine Regierung, die Bürokratie abbaut, Abgaben und Energiepreise senkt und keine neuen Schulden macht. Es brennt.
Die deutsche Wirtschaft ist in Gefahr. Jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Mehr auf insm.de/sos.
Wir hatten es ja auch mit Volt.
Bitte?
Wir hatten es ja auch mit Volt bei den letzten Wahlen.
Absolut. Absolut. Ja. Mhm. Vegan, es gab vor einigen Jahren eine sehr viel beachtete Dokumentation über die sozialen Netzwerke, wo genau ein bisschen in die Algorithmen reingeleuchtet wurde und genau Polarisierung, schwarz-weiß, starke Emotionen ist ja etwas, was im populistischen Politikmodell inhärent ist. Das heißt, das ist ja ein Startvorteil für populistische Parteien. Was ist darauf die Antwort jetzt von den Parteien der Mitte? Ist das der Populismus der Mitte oder ist es das Schwarz-Weiß zwischen Demokratie und Antidemokratie, was ja eigentlich nicht funktioniert, wenn man nach Österreich, Frankreich, Großbritannien blickt? Also was sind da so Ansätze, die dich vielleicht auch hoffnungsvoll machen, dass es da doch Antworten oder Antwortansätze aus der Mitte auf diese Mechanik gibt?
Ich glaube, den Wettbewerb mit dem Populismuswettbewerb gewinnt man als moderate Partei nicht, ne? Sei es als SPD oder Union. Aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, was die Frische des Auftritts angeht. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe an die politischen Jugendorganisationen, die ja in dem jetzigen Zusammenhang, also wenn ich mir die sehr tradiert rüberkommen und sehr tradiert arbeiten, ne, sagen Spiegel-Interview gegen GroKo oder hier und da. Und das sind halt so, wenn man die ritualisierte Kommunikation, die sich über jahrzehntelange Gremienarbeit auch eingeschliffen hat, als Jugendorganisation weiterbringt, da braucht man einen Refresh. Ne? Und da war Volt gut. Ich meine, Volt, das war ein gutes Beispiel von der Europawahl. Das ist eine nicht extreme Art zu kommunizieren, beziehungsweise nicht extreme Inhalte und auch nicht, aber eine frische Art zu kommunizieren. Bei der Europawahl dachte ich noch, wäre das jetzt ein Wirtschafts- und nicht ein Politikkontext, wäre jede größere Partei gut beraten, Volt zu übernehmen. Ne, weil man dann sich damit so ein bisschen eine erfrischende oder frischere Image zulegt. Und es ist ja nicht nur Image, es ist auch die Körperhaltung, ist auch die Körpersprache und welche Instrumente man macht und so eine gewisse Lässigkeit und Gelassenheit. Und so, die Lässigkeit ist, sagen wir mal, das Letzte, was man politischen Jugendorganisationen irgendwie zuschreibt. Und das sage ich auch schon seit 30 Jahren, also auch in dem Alter, als ich noch in den Jugendorganisationen war. Das ist wirklich auch eine wahnsinns schwere Aufgabe, aber vielleicht auch gar nicht so schwer, weil das ist, man muss nicht populistisch zuspitzen, man kann es einfach ein bisschen cooler machen.
Schauen wir mal nach vorne. Kayo, du hast ja bereits angedeutet, es muss jetzt schnell gehen. Die Menschen im Land erwarten jetzt auch, dass wir schnell eine handlungsfähige Regierung haben. Das wird immer wieder betont. Welche Stolpersteine siehst du auf dem Weg dahin und was besonders lange dauert normalerweise, könnte man jetzt auch oder sollte man jetzt auch beschleunigen auf dem Weg zu einer Koalition, weil einen großen Vorteil haben wir ja, eigentlich wissen wir ja alle schon, was es wird.
Drei Sachen sind aus meiner Sicht wichtig. Das eine ist wirklich ein Verständnis, ein tiefes Verständnis, ein strategisches Verständnis, sowohl in der Unionsführung als in der SPD-Führung, dass das etwas anderes sein wird als die alten großen Koalition, etwas Neues, dass der Umgang auch neu entwickelt werden muss und dass man Mechanismen etablieren muss, wirklich konstruktiv, kooperativ zusammenzuarbeiten und sich selber auch den Raum lässt in bestimmten Feldern. Das ist ganz wichtig. Und auch die Tonlage, die damit verbunden ist, jetzt schon, aber eben auch über die ersten Schwierigkeiten hinaus. Damit man nicht eine Wiederholung hat des Eindrucks, der die Ampel natürlich auch kaputt gemacht hat, die streiten nur noch, die kriegen nichts hin und so weiter. Dann ist man ganz, ganz schnell in der Ecke. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass das verstanden wird. Die ersten Aussagen, die es jedenfalls aus den Führungen gegeben hat, die deuten für mich ganz klar darauf hin. Also das war sowohl bei Merz am Wahlabend schon, als auch bei Söder in der Pressekonferenz, wo er nochmal ein paar Dinge auch zur Sozialdemokratie gesagt hat, dass ich höre das auch, jedenfalls in der Tonlage aus der SPD-Spitze. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil das ist am Anfang klar, da fällt das leichter, aber das wird schon während der Koalitionsverhandlungen anstrengend werden und wenn man anfängt zu regieren, erst recht. So, und das ist nicht mit netten Selfies, wie wir es zu Beginn der Ampel hatten, beantwortet, sondern man muss die entsprechenden Mechanismen auch aufbauen. Diese Mechanismen hat die Ampel überhaupt gar nicht gehabt und diese Mechanismen muss die neue große Koalition etablieren. Das ist der erste. Der zweite Punkt ist, dass die, das gilt vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, für die SPD, dass die ihre Führungsstrukturen jetzt sozusagen da auch stabil hinstellen, so wie es jetzt angelegt ist und alle Beteiligten auch mithelfen und da nicht alle möglichen sozusagen anfangen, irgendwie ihre Spielchen wieder zu spielen. Das ist eine gewisse Risikozone, die da ist, gerade jetzt so im Moment. Ich gehe davon aus, dass das gut funktionieren wird. Aber eben da gilt auch über die gesamte Koalitionsarbeit muss das irgendwie gut laufen und gut funktionieren. So, wir haben eine andere Bundestagsfraktion, da sind viele Erfahrene jetzt drin. Nicht diese Veränderung oder die Situation, die wir 21 gehabt haben. Das ist einerseits natürlich ein Vorteil, weil man eben eine erfahrene Fraktion hat, mit der man arbeiten kann. Die Perspektive gehört aber eben dann auch dazu. Also wie wird da auch Zukunft aufgebaut? Das ist sozusagen auch ein Aspekt. Und das Dritte ist, also neben dieser Frage Modus operandi miteinander, Führungsstrukturen auch in der SPD, der dritte Punkt, der für mich wichtig ist, ist die ganze Frage Finanzen. Ich kann das schlecht einschätzen, was jetzt gestern in die Diskussion reingebracht worden ist. So simpel ist das ja auch nicht, über den alten Bundestag jetzt nochmal an die Schuldenregel da ranzugehen. Terminlich, operativ ist das schwierig. Ich bin kein Verfassungsjurist, keine Ahnung, ob das geht oder so. Aber man braucht eine Lösung, entweder jetzt oder eben relativ schnell. Wenn es im neuen Bundestag läuft, dann wird eben das Kunststück darin bestehen, eine Mehrheit herzustellen, durch Besprechen auch mit den Leuten, die in der Linken auch, sagen wir mal, eine politische Erfahrung haben und auch eine Führungserfahrung haben. Da gibt es ja so ein paar. Weil das wird man brauchen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird man das, was jetzt schon absehbar ist und auf uns zukommt, entweder nur darüber lösen können, dass man massiv eben, ich sag mal, die Einnahmen erhöht, dann haben wir da an der Stelle eine Grundsatzdiskussion, oder dass man sehr, sehr massiv eben in Sozialbereiche reingeht und da haben wir an der Stelle sozusagen eine Polarisierung. So. Und das ist, glaube ich, auch allen Beteiligten klar und deswegen sind diese drei Punkte aus meiner Sicht entscheidend dafür, wie, in welche Richtung es geht.
Vegan, Kai spricht ja an, es muss klar gemacht werden, dass das jetzt nicht die GroKo ist, die man aus No-GroKo-Zeiten aus den 10er-Jahren auch kennt. Reicht es da, dass, ich glaube, Hessen ist es, einfach eine christlich-soziale Koalition daraus zu machen? Bei GroKo ist es ja ohnehin nicht mehr. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ein Land zu finden. Ich glaube, Albanien, ich habe das mal nachgeguckt, ist eines der wenigen Länder, die wirklich nur Schwarz und Rot in ihrer Fahne haben. Weiß jetzt nicht, ob man es die Albanien-Koalition, das wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Aber was ist denn ein Label oder ein Wie schafft man es, dass diesem Anfang ein Zauber innewohnt, Wigan?
Ja, jetzt hast du was in die Welt gesetzt mit Albanien, ne? Ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die können ja gucken, ob sie das weiter raustragen wollen oder nicht. Ich glaube, was Kayo ja sagte, ne, dass man Lässigkeit einbaut. Also der alte Vergleich, der mir immer einfällt, es sollte eher so eine 2005er GroKo statt eine 2017er GroKo sein. Jetzt, wenn man jetzt auch erstens die Ergebnisse und zweitens, sagen wir mal, die Professionalität des Zusammenarbeitens, auch der Spirit, der gemeinsam gemacht wurde. Ich meine, das war wirklich mein 19% Mehrwertsteuer, kann man dazu stehen, wie man will, aber es gab eine Finanzierung, Rente mit 67, das waren Sachen, da mussten Leute unterschiedlicher Art über ihre Schatten springen. Das war gut. Ich glaube aber, was wichtig ist für so ein Aufbruchssignal, ist, dass man nicht wieder, ich sprach von Ritualen, so in dieses Klein-Klein verfällt und in diese Sachen. Deswegen vielleicht ein kurzer Vertrag mal, vielleicht mal Prioritäten für ein Jahr definieren und vielleicht auch mal nicht nur umschalten, was gut funktioniert hat jetzt von Wahlkampf zu sich gegenseitig umwerben, aber vielleicht auch in der Beschreibung unseres Landes nochmal umschalten. Also was meine ich damit? Ich meine, diese Grünen-Kampagne hat es ja probiert, aber ich glaube, wir sind ja grundsätzlich ein tolles Land, mit vielen Chancen, mit tollen Leuten und so eine Art Aufbruch zu, es wird schwer natürlich, sowohl mit dem Personal als auch mit in dem Zustand, aber wir brauchen solche Impulse und wir brauchen auch Menschen, die positiver darüber sprechen. Klar, ist jetzt sehr schwierige Aufgaben, vor denen wir stehen, aber sozusagen, was dahinter am Horizont kommt, kann super sein, wenn wir nur gemeinsam dran arbeiten. Und ich glaube, das vermisse ich so ein bisschen. Das ist jetzt, es wird sehr viel in Arbeitsaufträgen gedacht. Es wird sehr drin gedacht, okay, was ist alles schlimm und wie ändern wir das? Aber die Grundaussage, Deutschland ist eigentlich ein ziemlich geiles Land, sollte man schon noch auch nach vorne bringen können.
Ich musste deswegen so ein bisschen lachen, weil das so klar ist, auch so klar war. Weil natürlich sowohl das Thema Schuldenbremse, ich war gestern bei der Geschwindigkeit schon etwas überrascht, muss ich sagen, dass das mal eben so rausgehauen wurde, einen Tag danach. Komplett umschalten, vor allem, wir müssen jetzt mal über das und das reden. Es war so klar, weil Reality is sinking in. Und das Zweite, was du jetzt gerade ansprichst, das war auch so klar. Ne? Weil natürlich kann man diese Kommunikation, die da gefahren worden ist, wir sind wirklich der Letzte überhaupt in Europa und alles bricht hier zusammen, nicht so fortfahren und da gibt's gar kein Interesse daran. Und der Punkt, der kompliziert wird, nur ist, klar ist, es wird eine Veränderung jetzt geben in der Kommunikation, in der Haltung und, weil man eben auch in der Verantwortung ist. Aber wenn man die Stimmung im Land verändern will, dann wird es eben auch materielle Veränderungen müssen. Und diese materiellen Veränderungen, die werden sich nicht auf ein, zwei Themenbereiche beziehen oder auf Instrumente, die, was weiß ich, vom Bundesverband der Deutschen Industrie oder von Industriegewerkschaften gerade erwartet werden, was man vielleicht auch irgendwie alles machen muss, sondern dass dieses, was Habeck schon richtig angesprochen hat, dieses Zuversichtsgefühl im Land etablieren muss an Stellen, wo die Leute das in ihrem Alltag auch erleben können. So, und das ist eine komplizierte Kiste und das wird meines Erachtens auch nur funktionieren, wenn es ein Buy-in gibt, auch der Länder. Also es muss wir brauchen, selbst wenn wir jetzt eine Bundesregierung bilden, die von der Union und von der SPD getragen wird, wird man die Breite der Konstellation in den Bundesländern auch mitnehmen müssen, weil sonst wird es auch nicht funktionieren und nicht laufen. Und da sind die MPs vielleicht in einer stärkeren Verantwortung noch drin, bisher auch für das Ganze mitzudenken, als wir das in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben.
Ich würde sagen, wir haben diese Wahl aufmerksam begleitet. Das war jetzt die letzte Folge des Wahlkampf-Podcasts, die wir zusammen aufgenommen haben. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir in derselben Konstellation unter einem anderen Label weiter zusammenkommen wollen. Die Themen liegen, glaube ich, auf der Straße. Wir müssen durchsprechen, wie die Oppositionsarbeit für die verschiedenen Parteien strategisch angegangen werden muss. Wir werden auf jeden Fall uns angucken, wie die Regierungsbildung weiter verläuft. Und über den großen Teich werden wir wahrscheinlich ein-, zweimal auch blicken müssen. Das lässt sich nicht verhindern. Ich danke euch für euer Engagement, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Und wir besprechen, unter welchem Label wir das hier weitermachen. Ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass sie uns hier begleitet haben und kann an dieser Stelle versprechen, there's more to come. Danke an euch.
Danke.
Tschüss.